Ich lese uns einen Psalm, Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen, dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Höhen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es ja gemacht. Und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie zu Meriba am Tag von Massa in der Wüste. Wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht, und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie, und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen.
Ja, guten Morgen, meine Lieben. Blicket auf und glaubt. Und das ist auch mein Wunsch für uns heute Morgen, dass der Herr uns sein Wort aufschließt, dass er uns zeigt, dass er Liebe ist. Ja, heute Morgen möchten wir einen weiteren Abschnitt vom Psalm 119 miteinander betrachten, den ich unter das Motto gestellt habe, Martin hat es schon gesagt, mein Herz verlangt nach dir. Und gemeint ist natürlich das Verlangen nach Gott und dem Herrn Jesus Christus, unserem Heiland und den Retter der Welt. Und diese Zeile aus dem auch von uns oft gesungenen Lied, das wir vermutlich alle kennen. Ich liebe dich, Jesus, mein Herr, ich begehre dich, mein Herz verlangt nach dir, berühre mich, mein Gott. Das kam mir so in den Sinn, als ich über die Gedanken des Psalmisten nachdachte. Er fleht zu seinem Gott, dass er würdig lebt, dass er nicht zu Schanden würde, und sein Leben ein Zeugnis vor den Menschen ist zur Ehre seines Namens, zur Ehre Gottes Namens. Und so möchte ich lesen nach Luther, Vers 73 bis 80. Deine Hand hat mich gemacht und bereitet, unterweise mich, dass ich deine Gebote lerne. Die dich fürchten, sehen mich und freuen sich, denn ich hoffe auf dein Wort. Herr, ich weiß, dass deine Urteile gerecht sind. In deiner Treue hast du mich gedemütigt. Deine Gnade soll mein Trost sein, wie du deinem Knecht zugesagt hast. Lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe, denn ich habe Freude an deinem Gesetz. Ach, dass die Stolzen zu Schanden würden, die mich mit Lügen niederdrücken. Ich aber sinne nach über deine Befehle. Ach, dass sich zu mir hielten, die dich fürchten und deine Mahnungen kennen. Mein Herz bleibe rechtschaffen in deinen Geboten, damit ich nicht zu Schanden werde. Soweit der Text nach Luther. Die Sehnsucht nach einem Leben mit Gott unter seiner Führung steht also im Mittelpunkt dieses Abschnittes, wie der Psalmist aber schon immer wieder auch in seinem Psalm bisher betont hat. Er vertraut auf Gott und sein Wort und er findet darin Zuversicht, Trost und Orientierung, also auch Hoffnung, weil er weiß, es geht voran. Und er möchte nicht lassen von dem, was Gott ihm in seiner Gnade durch sein Wort erkennen hat lassen und ihm noch zeigen kann und will. Ein Buch, das viel von der Weisheit Gottes redet, sind die Sprüche. Und so möchte ich beginnend zwei Verse aufgreifen, die betonen, dass es nicht um die Weisheit der Menschen geht, sondern nur in Gott wahre Weisheit erlangt werden kann, nach der es sich zu suchen lohnt. Sprüche 2, Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Nur ein verständiges, gehorsames Herz, das sich zu Gott hält und halten will, sich nach Gott und seinen Zusagen richtet, wird wirklich weise sein, wird so handeln und leben können, dass es weise ist, denn alles kommt von Gott, dem Schöpfer, der die ganze Welt in seiner Weisheit gemacht hat. Und darum heißt es auch, Sprüche 3, Vers 13, glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Verständnis erlangt. Es ging also schon immer darum, seitdem die Sünde in die Welt kam und die Gemeinschaft mit Gott zerstört wurde, Gott zu finden. Denn er will sich von den Menschen finden lassen und wieder Gemeinschaft mit ihnen, mit uns haben. Und darum hat Gott nichts unversucht gelassen, diese Liebesbeziehung wiederherzustellen. Durch seinen Sohn Jesus Christus, der sein Leben für diese Versöhnung zwischen Gott und Mensch, ja, zu sein Leben hingab. Um diese Vergebung der Sünde und Schuld, die wir vor Gott haben, zu erlangen, ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus notwendig, der das Heil den Glaubenden schenkt, wie es eben auch in dem Psalm 95 angesprochen war. Wir wollen zu den Versen 73 bis 80 so drei Punkte betrachten, die die vollkommene Abhängigkeit im Glauben vor Gott verdeutlichen sollen. Einmal für uns selbst als Geschöpfe Gottes, dann vor der Welt und dem Weltengericht in Bezug der Gnade und Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus und schließlich in Anbetracht des Zeugnisses vor der Welt und der Gemeinde. Und es lohnt sich auf jeden Fall, an diesen einen einzigartigen, lebendigen und allmächtigen Gott zu glauben, der das ewige Leben denen verheißt und schenkt, die seine Kinder sind. Der Psalmist glaubt, dass Gott alles gemacht hat und auch ihn persönlich wollte und geschaffen hat. So der erste Punkt, in dem er sagt, diesmal nach der Elberfelder Übersetzung: Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gib mir Einsicht, ich will deine Gebote lernen. Die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen, denn ich harre auf dein Wort. Wie schon gesagt, hat Gott die Welt durch seine Weisheit erschaffen. Der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und nach seiner Einsicht die Himmel bereitet. Kraft seiner Erkenntnis quellen die Wasser der Tiefe hervor und triefen die Wolken von Tau. Sprüche 3, 19 und 20. Können wir uns vorstellen, dass wir Geschöpfe der Weisheit Gottes sind? Wenn ich mich so betrachte und nicht nur äußerlich im Spiegel, so kommen mir doch einige Zweifel daran, denn wo ist etwas von der Weisheit Gottes an mir zu sehen? Und darum haben die Menschen alle, oder alle Menschen haben Gottes Weisheit nötig. Es geht also viel tiefer als nur das Verständnis über Weisheit im rein äußerlichen Denken. Erst im Glauben an den, der einzig Weise ist, wird die Weisheit in den Menschen erkennbar sein. Durch den Heiligen Geist, der den Menschen den gläubigen Menschen gegeben ist. Und Jesus Christus ist das Geheimnis Gottes und damit Weisheit und Kraft und Verständnis. Und wiederholt haben wir auch am Freitag betrachtet, ohne die Weisheit Gottes kann der Mensch nicht erkennen, dass er Gott braucht. Dass wir geliebte Geschöpfe Gottes sind, die aber Vergebung in Christus brauchen, des Weiteren Erkenntnis und Verständnis darüber, dass wir sündig sind, um schließlich ins Leben einzugehen, das der Herr denen bereitet hat, die ihn lieben. So heißt es, 1. Korinther 3, 18, niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Oh, ich hoffe, dass ich weise würde. Es geht leider meist darum, dass der Mensch sich selbst betrügen will und sich für weise hält, weil er Gott ablehnt und niemanden über sich duldet, der ihm noch sagt, wo es lang geht, wie in der Wüste zum Beispiel. Und das ist die wahrhaftige Tragödie des Lebens, wenn der Mensch nicht einsehen will, dass er jemanden braucht, der ihn an die Hand nimmt, der ihn führt und sicher führt vor allen Dingen. Jeder, der aber dies erkennen darf, und das ist Gnade, der möchte ein Leben ohne diese Gottesführung und der Leitung seines Heiligen Geistes im Leben nicht mehr missen. Da geht's durch Höhen und Tiefen des Lebens, aber Gott ist dabei. Und dann ist es auch überhaupt kein Problem zu glauben, dass Gott die Welt einschließlich uns Menschen in 6 Tagen erschuf und möchte, dass wir in ihm schließlich zur Ruhe kommen. Gott ruhte auch am 7. Tag, denn alle weisen Werke Gottes waren sehr gut. Sprüche haben mich fasziniert gestern. In den Sprüchen findet sich ebenso ein Text, der die Beziehung der Weisheit Gottes zu seiner Schöpfung wiedergibt. Und es lohnt sich, da unbedingt reinzuschauen und tiefer reinzugehen. Und ich gebe zu, dass ich diesen Text noch nie so gelesen habe wie gestern zur Vorbereitung auf dieses Thema. Und darum noch mal ein paar Verse, Sprüche 8, 22 und 23. Da geht's um die Weisheit. Der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke von jeher. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an vor den Uranfängen der Erde. Und weiter heißt es einige Verse später, ab 35, denn wer mich findet, hat Leben gefunden, Gefallen erlangt von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Es geht um die personifizierte Weisheit Gottes, die in der Schöpfung sichtbar wird und die man schließlich auch zusammengefasst in Christus erkennen kann, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Kolosser 2, 2, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Gott, der Herr Jesus Christus und der Heilige Geist sind eins und untrennbar verbunden. Und so ist Christus das Geheimnis Gottes seit Anbeginn der Schöpfung dabei. Und auch wir sind durch ihn geschaffen und wunderbar gemacht. Wer sich nun aber gegen sich selbst oder andere Menschen stellt, stellt sich gegen Gottes Schöpfung und damit gegen den Schöpfer selbst. Und der Psalmist durfte nun erkennen, dass er von Gottes Gnade durch seine Hände gemacht wurde. Und er ist dankbar und froh darüber, dass er mit Gott leben darf. Sind wir es auch und können mit einem anderen Psalmisten auch fröhlich Gott loben und ihn preisen, Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Psalm 139, 14. Um diese Einsicht, um diesen Blick und Erkenntnis zu ringen und Gott zu bitten, es lohnt sich, damit wir nicht blind durch das Leben gehen und einmal feststellen müssen, dass wir die ganze Zeit im Dunkeln getappt sind, sondern suchen Gottes Licht, indem er uns befreit und in seiner Gnade zum ewigen Leben führt. Jeder, so schreibt der Psalmist weiter, der dies ebenso erkennt, darf sich freuen und mitjubeln darüber, dass Gott zu seinem Wort steht und wohltut denen, die sich auf ihn verlassen, ja, die sich auf Gott einlassen. Christus ist das Licht des Lebens, und so wollen wir uns lehren lassen durch die Weisheit Gottes, dass wir sein Licht und seine Gnade brauchen. Und so möchten wir auf Gottes Wort vertrauen, dass er schon vor Grundlegung der Welt gab, dass Gott uns in seine Gemeinschaft, in seine Herrlichkeit führen möchte durch den Herrn Jesus Christus. Annehmen müssen wir es aber selbst. Und darauf hoffen wir und werden darin nicht zu Schanden. Es ist nicht nur ein lohnendes Ziel, sondern das Wertvollste, das Einzigste und das Lohnendste überhaupt. Als Nikodemus bei Nacht zu Jesus kam, sagte der Herr zu ihm, Johannes 3, Abvers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gott will den Menschen erlösen und retten, damit er nicht ins Gericht kommt, sondern frei den Zugang zum Vater hat. Dafür ist Christus, der Herr des Lebens, auf diese Welt gekommen, als wahrer Mensch und als wahrer Gott. Und es gibt nur einen Weg zum Vater, und niemand kommt ohne Jesus Christus dorthin, weil er der einzige Weg ist. Darum sagt Jesus auch, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, 36. Die Entscheidung darüber, ob wir Jesus Christus nachfolgen wollen oder ihn verwerfen, liegt bei jedem Einzelnen. Die Entscheidung nimmt auch niemand uns ab. Aber die Tür zum Leben steht in Christus offen. Und er hat den Weg frei gemacht zum Vater und zum ewigen Leben. Doch Gott in seiner Weisheit ist vollkommen gerecht, heilig und souverän. Und das erkennt auch der Psalmist und führt uns zum zweiten Punkt. Ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Lass doch deine Gnade mir zum Trost sein nach deiner Zusage an deinen Knecht. Lass deine Erbarmungen über mich kommen, dass ich lebe, denn dein Gesetz ist meine Lust. Gott ist vollkommen heilig und gerecht, und es ist notwendig, wenn wir vor Gott bestehen wollen, so brauchen wir seine Gnade und Vergebung. Und damit haben wir einen festen Halt und eine unerschütterliche Zuversicht auf Zukünftiges, wenn Christus uns von der Sünde befreit hat. Erst dann gibt's Leben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der ist rechtfrei. Und eben deshalb brauchen wir die Vergebung für unsere Schuld und Sünde, die zwar durch den Verführer, die alte Schlange, den Satan in die Welt kam, aber der mit seiner List Adam und Eva überrumpelte, so dass von da ab nur noch Böses in den Menschen regierte. Diesen Zustand will Gott aber ändern, und darum sandte er Christus in die Welt, um diese Vergebung, die der Mensch braucht, zu erwirken. Indem Jesus ans Kreuz von Golgatha ging, um dort unsere Schuld und die Schuld der ganzen Menschheit auf sich zu nehmen und sie zu bezahlen. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der große Irrtum des Menschen ist zu meinen, er brauche niemanden und er komme alleine klar. Doch das ist nicht wahr, denn ohne Sühne der Schuld kann kein Mensch gerettet werden, kann kein Mensch bestehen bleiben. Jetzt gibt's ja nicht wenige, die behaupten, warum brauche ich denn überhaupt Vergebung, wenn ich doch gut bin? Und sowieso nach dem Tod ist eh alles Schluss. Was aber, wenn nicht? Und es Gott gibt und er Rechenschaft fordert für das, was wir getan haben. Und genau das ist der Knackpunkt. Menschen, die sich menschlich für weise halten, denken, es gibt kein Leben nach dem Tod. Doch jeder, der göttliche Weisheit in sich hat, der glauben kann und es selbst schon in der Schöpfung sehen kann, und der weiß, dass Gott ist, der ist nicht besser, aber er weiß es besser. Und er freut sich darauf, dass mit dem Tod eben nicht alles vorbei ist, sondern er darf wissen, dass er die Ewigkeit bei und mit Gott verbringen wird. Und das ist die große Gnade, die dem Mensch, der glaubt, zuteil werden darf. Er darf heute schon wissen, ich bin gerettet, Jesus kommt wieder und ich werde bei ihm sein. Aus dieser Gnade leben, weben und sind wir, sagt Paulus einmal, die wir an Christus glauben. Paulus sprach in Athen darüber, dass die Athener einen unbekannten Gott verehrten, den sie nicht kannten, der aber alles und jeden in seiner Hand hat und an den es sich zu glauben lohnt, denn von ihm kommt alles. Und sie fordert er nun auf, wie einen jeden, an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, zu glauben und Buße zu tun, weil das Gericht kommt und nur der, welcher an Jesus Christus glaubt, wer Vergebung in ihn hat, darin bestehen kann, beziehungsweise überhaupt nicht ins Weltengericht muss, weil Christus schon alles bezahlt hat. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Apostelgeschichte 17, 30, 31. Der Psalmist spricht von der Gnade Gottes an den Menschen, die ihm und seinem Wort vertrauen und ihn glauben, und dass seine Barmherzigkeit auch denen gilt, die wissen, dass sie im Ursprung ihres Daseins böse sind. Doch die Vergebung in Christus ist für alle da und die Gnade reicht für jeden. Ich habe diese Woche mit einem Kollegen darüber gesprochen, dass es nicht umsonst heißt in der Schrift, der Mensch sei von Jugend an grundauf böse. Und dass sich das selbst in den Kleinsten schon bemerkbar macht oder abzeichnet. Die schreien auch, um ihren Willen zu bekommen. Und so schreit aber auch die Seele jener Menschen zu Gott, dass er denen hilft, die um ihre eigene Not und Sündenlast wissen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Und wie der Mensch im Innern schreit, dass die Qualen seines Lebens enden, so mögen doch viele nicht wissen, wohin mit dieser ganzen Not. Der Psalmist und viele hier kennen jedoch die Antwort, und wir wissen, dass Hilfe nur durch die Gnade und Erbarmungen Gottes kommen. Wenn jemand so am Boden liegt, dass er nicht mehr weiter weiß, so hoffen wir und wissen und glauben, dass Gott einen hört. Selbst die Unheiligen rufen, O Gott, weil sie nicht alleine klarkommen. Unser Wunsch ist aber dabei, dass sie es auch so meinen, denn Hilfe kann nur von Gott kommen, der die ganze Last und die Bösartigkeit der Menschen getragen hat. Können wir uns vorstellen, dass unser Heiland nicht nur vor Schmerzen ebenso geschrien hat? Was aber noch viel schlimmer war, weil er von Gott, seinem himmlischen Vater, verlassen war. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Psalm 22, Vers 2. Sind es nicht die Worte, die Jesus am Kreuz betete? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieses Wissen darüber, dass der Herr, unser Gott, sein Leben freiwillig für mich und uns hingab und auf Golgatha für unsere Sünde starb, das macht wiederum froh, wenn wir es annehmen. Es macht dankbar und überaus demütig. Und auch, dass Gott sich unser erbarmt, lässt das Herz demütig werden vor ihm. All jenes drückt der Psalmist aus, indem er davon spricht, Gottes Treue hat ihn gedemütigt. Denn er ist ein Gott der Gnade und Barmherzigkeit. In ihm findet er Zuversicht und Trost für seine kaputte Seele. Aus seinem Wort kann er schöpfen. Und Gott macht ihn froh und lässt seine Seele erquicken und fröhlich springen vor Freude, denn Gott hat sich seiner erbarmt und sich seiner Seele angenommen. Alles Leid, allen Kummer, auch das Selbstverursachte, ist bei Gott gut aufgehoben. Ihm kann er sich anvertrauen, und so ist keine Dunkelheit um ihn, die die treffen muss, die Gott ablehnen. Eine Finsternis bedeckte das Land, lesen wir im Zusammenhang der Kreuzigung Jesu. Und so wird es für alle finster sein, die Gott ablehnen. Wir können uns dieses Gericht nicht vorstellen und wir wollen es auch nicht. Denn wenn auch die Menschen in ihrem Hochmut derzeit so ihre Scherze machen über Ewigkeit und dass es in der Hölle ja viel lustiger zugehen muss, der sei gewarnt. Niemand hindert dich, verloren zu gehen. Doch Gott wünscht sich nichts Sehnlicheres, als uns, als dich in die Arme zu schließen und gemeinsam mit allen Heiligen die Ewigkeit zu verbringen in seinem Licht und nicht in der Finsternis. Ich lese gerade ein kleines Büchlein vom Pastor Wilhelm Busch, und der sagte einmal in der Predigt, du darfst in die Hölle gehen, das schrie er so runter von der Kanzel. Doch Jesus reicht dir seine Hand, damit du das Leben ergreifst und gerettet wirst. Nimm es an. Gnade und Barmherzigkeit ist denen vorbehalten, die an den Sohn Gottes glauben. Und die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Doch allen anderen, die seinen Sohn Jesus Christus ablehnen, bleibt nur die äußere Finsternis, wo Zähne knirschen und klappen sein wird. Auch das dürfen wir nicht verschweigen. Und selbst heute noch, wenn man nicht glaubt, so ist in dieser Zeit der Gnade sein Licht nicht fern. Und hier ist selbst bei einer Sonnenfinsternis und in der Nacht irgendein Licht zu sehen, Das hat Gott wunderbar eingerichtet. Doch nach dem Gericht für die Verlorenen wird nur absolute Dunkelheit sein. Für diejenigen, die nicht glauben wollten. Wie gesagt, der Psalmist findet Trost in der Gnade und dem Wort Gottes und er möchte es nicht missen, Gott zu kennen und ihm zu folgen. Ach, gehen wir doch mit. Und geh doch mit, wenn du es noch nicht tust. Der Heiland wartet schon. Ich bin ja eher ein Feigling, wenn es darum geht, auf Menschen zuzugehen und ihnen das Evangelium zu verkündigen oder wenigstens meinen Glauben zu bezeugen. Mut gemacht hat mir aber auch da besagter Pastor Wilhelm Busch, der unter den Nazis eingesperrt wurde und der Gestapo auf dem Flur seinen Glauben an den lebendigen Herrn Jesus Christus bekannte. Ein Mitgefangener in der Nachbarzelle, von dem er bis dato nichts wusste, der fiel auf seine Knie, als er hörte, dass hier gerade jemand den schlimmsten Feinden Gottes Wort ausbreitete. Und er betete darum zu Gott, dass der Herr dem Wilhelm Busch beim Reden Vollmacht und Weisheit geben. Wenn wir also nicht auf die Straße oder vor die Tür gehen, um den Menschen das Evangelium der Gnade und des Friedens Gottes zu sagen, so fallen wir doch wenigstens auf die Knie und beten für die Menschen, die es tun. So hat jeder seinen Platz im Reich Gottes. Seine Gnade und Barmherzigkeit ist es, die uns den Glauben, den Christus angefangen hat und auch vollenden wird, leben, erleben und bezeugen lässt, damit die Menschen eben nicht ins Gericht fallen, so wie der Psalmist weiß. Es sind die Zusagen Gottes, der um jeden einzelnen Menschen wirbt, damit dieser ihm glaubt und sich auf ein Leben mit ihm einlässt. Wenn wir Hosea miteinander betrachten, so schreibt dieser von der Verlobung Israels mit seinem Gott. Und genau darum geht es. Ein Bündnis, ein Bund, besser noch eine lebendige Beziehung mit dem Herrn einzugehen, die für beide bindend sind. Doch wenn der Mensch auch nicht treu sein kann, Gott hat alles bezahlt und er bleibt unbedingt treu. Freuen wir uns darüber, dass unsere Namen im Himmel bei Gott angeschrieben sind, wenn wir ihm glauben und vertrauen. Hosea 2,21: Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben, und du wirst den Herrn erkennen. Gerechtigkeit, Recht, Gnade, Barmherzigkeit, Treue und allen voran die Liebe Gottes wird das Zusammenleben bestimmen. Und genau das drückt auch die Beziehung Gottes zu den Menschen in Jesus Christus aus. Christus Jesus ist die Liebe. Er schenkt Gnade und Barmherzigkeit und bleibt darin treu. Er macht uns gerecht und heilig. Stellt er uns vor Gott hin, weil Gott heilig ist, indem er sich als Gott wohlgefälliges, reines Opfer für meine Schuld hingab und so das Recht auf unser Leben erwarb. Wer den Kindern des Allerhöchsten Unrecht tut, wird ins schreckliche Gericht kommen, aus dem es kein Entrinnen gibt. Darum ergreife noch heute das ewige Leben in Jesus Christus, der nicht möchte, dass jemand verloren gehe, sondern versöhnt werde mit Gott. Lass beschämt werden die Übermütigen, die mich lügnerisch bedrücken. Ich denke über deine Vorschriften nach, so der Psalmist, Vers 78. Wenn auch die Feinde toben und schnauben, so möchten wir als Kinder Gottes stets auf sein Wort achten. Es ist das einzige Mittel und das Gebet, um die gegen die Verleumdung des Bösen stehen zu können. Dabei helfe uns Gott und er wird es auch tun, denn er hat es versprochen. Egal, wo wir stehen, um unseren Glauben zu bezeugen, ist der Herr da. Ob in einer Gefängniszelle oder beim Nachbarn, auf der Arbeit, in der Schule. Wie sagt ein schönes altes oder ein schöner alter Choral, Gott ist gegenwärtig. Ist uns das bewusst? Und so sind wir nun Prediger dieser Botschaft der Vergebung in Christus. Der dritte Punkt, und das ist die Botschaft, die für alle gilt. Jesus Christus liebt die Menschen, und zwar alle, und sucht solche, die ihm willig, dienend und im Gehorsam nachfolgen. Er will und verändert die Menschen, die an ihn glauben. In Christus werden wir verändert und es beinhaltet ein völlig neues und segensreiches Leben. Paulus ruft auf zu einer Nachfolge Christi mit den Worten, 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott macht alles neu. Und das ist das, worauf sich ein Kind Gottes schon heute freuen darf, was wir wissen dürfen. Wir leben zwar heute, doch ist unsere Sicht auf die Zukunft und damit auf das ewige Leben bei Gott gerichtet. Psalmist schreibt darauf, lass dich zu mir wenden, die dich fürchten und die deine Zeugnisse erkennen. Lass mein Herz untadelig sein in deinen Ordnungen, damit ich nicht in Schande komme. Er betet um ein gutes Zeugnis vor der Gemeinde, allen, die Gott kennen und die ihn fürchten, aber auch vor der Welt, denn es ist sein Anliegen, dass die Menschen Gott erkennen und dass sie umdrehen, damit auch sie diese Gnade und Barmherzigkeit Gottes erleben. Kommen nicht auch uns oft solche Fragen? Wie ist unser Zeugnis in der Welt, aber auch in Gottes Ackerfeld, wie wir am Freitag hörten? Kann Gott uns gebrauchen, wer uns hingestellt hat, und füllen wir dort unseren Platz auch aus? Allen voran, bevor wir aber ein Zeugnis vor der Welt ablegen sollen, möchten wir darauf achten, dass wir auf einen festen Grund und auf einem festen Fundament unseres Glaubens stehen, Jesus Christus. Sonst hat alles keinen Wert. Jesus muss und will der Mittelpunkt in unserem Leben sein. Es lohnt sich, ihm zu folgen und ihm zu vertrauen, denn er weiß es besser und er macht es besser, als wir meinen, auch wenn es manchmal schwer ist. Aber daran, oder dies gilt es festzuhalten. Sein Wort gibt uns reichlich Nahrung, damit wir festen Glaubens sein können und darin ausharren, bis der Herr wiederkommt. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und wie sagt Paulus zu Timotheus, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Um festzuhalten, brauchen wir Mütter und Väter, Vorbilder im Glauben, die uns vorangehen, wie der Herr Jesus selbst uns vorangeht, an denen wir uns halten können. Und so möchte der Herr Jesus uns umgestalten, dass auch wir zu Glaubenseltern werden, zu Menschen werden, die ihn bezeugen und die seine Liebe verkünden. Das schenke der Herr. Er hat einen guten Plan mit einem jeden von uns und ihm unterlaufen auch keine Fehler, selbst wenn wir manchmal seine Wege nicht verstehen. So führt der Herr uns gut und richtig. Darum wollen wir unseren Glauben bekennen und bezeugen, da wo uns hingestellt hat. Aber darum bittet der Psalmist auch, dass er selbst auf dem rechten Weg bleibe und nicht den schmalen Weg verlässt, der zum Leben führt, und auf die schiefe Bahn, sprich den breiten Weg, kommt, der ins Verderben führt. Jesus sagt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Oh, wie leicht hat es manchmal der Böse, der durch seine Verführungskünste den Menschen einreden will, dass es unter seiner Führung viel schöner und interessanter ist bis dahin, dass er Gott als Lügner hinstellt. Doch Gott kommt zu seinem Ziel. Er möchte, dass wir auf ihn hören, an Jesus glauben, ihm nachfolgen, ihm vertrauen. So ist uns das ewige Leben schon sicher, weil wir Gottes Kinder sind. Und dass es dabei ohne Kampf, in Geduld und Glauben nicht abgeht, müssen wir uns auch schon bewusst machen. Doch nochmal, es lohnt sich, Gott zu vertrauen und ihm zu folgen, denn er macht alles gut. Auch hier hebt der Psalmist wieder hervor, dass es gut ist, die Gemeinschaft zu haben, zu suchen und miteinander den Glauben zu leben. So wollen auch wir uns gegenseitig ermutigen mit Psalmen, mit Liedern, mit bedachten und ermunternden Worten, aber auch mit Ermahnung, wenn es nötig ist, denn wir möchten unseren Glauben an den Herrn authentisch leben, damit die Welt erkenne, dass wir Jesu Jünger sind und ihm folgen wollen. Und so sind alle damit einbegriffen und nur gemeinsam, Brüder und Schwestern, alt und jung, sind Gemeinde und Glieder an seinem Leib. Und gemeinsam wollen wir untereinander und vor Gott bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Er lebt und wir mit ihm und stimmen froh mit ein. Ich liebe dich, Jesus, mein Herr, ich begehre dich. Mein Herz verlangt nach dir, berühre mich, mein Gott. Ich liebe dich, hier bin ich. Herr, nimm mich ganz für dich. Ich will dein Herz erfreuen, ein Wohlklang für dich sein. So soll es sein.